Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Harvard-Influencer. Teil 1 von 2. Von Werner Rügemer. Verantwortlich Redaktion. Gesundheitsminister Karl Lauterbach versteht nichts von Gesundheit, jedenfalls nicht der Patienten und Beschäftigten. Seit über 20 Jahren sorgt er aber für die gewinnbringende Gesundheit privater Investoren und mit der Pandemiepolitik noch mehr. Als Karlchen überall wurde Lauterbach schon früh bekannt. Der hochgebildete Opportunist wechselte von der CDU zur SPD, ist seit der Schröder-Fischer-Regierung bei der Privatisierung von Krankenhäusern und Renten aktiv. Dazu gehört die rechtliche und finanzielle Niederhaltung des Pflegepersonals. Systematisch verletzt er medizinische und ärztliche Standards. In der Pandemie schwurbelt er Gründe herbei für noch heftigere Lockdowns. Seine kapitalorientierte Gesundheitsökonomie hat er bei mehrmaligem Studium in den USA gelernt. Das Arbeiterkind schaffte es bis Harvard, erste Stufe. Lauterbach wirbt in seinem Lebenslauf damit, er sei als Arbeiterkind geboren. Die linksrheinische Gegend um Garzweiler, Düren, Aachen und Jülich ist voller Industrie. Braunkohlekonzern RWE, mittelständische Papier-, Textil- und Metallbetriebe, Kernforschungszentrum Jülich mit den Bereichen Atomenergie und Kohle und 6.800 Beschäftigten sowie die unternehmernahe Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule RWTH in Aachen. Im Dorf neben Jülich wurde der Sohn eines Molkereiarbeiters geboren. Das Arbeiterkind wurde Mitglied der katholischen Jugend in Düren. Später trat er in die CDU ein. Er studierte Medizin an der RWTH und in den US-Universitäten Tucson, Arizona und San Antonio, Texas. 1989 promovierte er an der Düsseldorfer Uni beim Jülicher Nuklearmediziner Professor Ludwig Feinendegen. Der vertrat übrigens gegen die Internationale Strahlenschutzkommission die These des Strahlenhormeses. Radioaktive Strahlung in niedriger Dosis ist nicht schädlich, sondern nützlich. Danach machte das promovierte Arbeiterkind 1992 noch einen Masterabschluss an der Harvard School of Public Health. Dieses Institut, 1917 von der Rockefeller Stiftung gegründet, wurde 2014 in Harvard T.H. Chan School of Public Health umbenannt. T.H. Chan war Immobilienspekulant in Hongkong. Sein Sohn Ronnie führt das nach dessen Tod fort, während der zweite Sohn Gerald mit seiner Pharma-Holding Morningstar Group in den USA aufstieg. Die beiden Multimilliardäre wurden mit 350 Millionen Dollar zum Hauptsponsor. Das Institut wurde nach ihrem Vater umbenannt. Seitdem legt der jetzige deutsche Gesundheitsminister Wert darauf, weiter die Verbindung zu halten. Regelmäßig absolviert er am Milliardärsinstitut seine Lehrveranstaltung. Mit der CDU. Ein zweites Mal nach Harvard. Einmal Harvard, das war nicht genug. Als CDU-Mitglied bekam das christianisierte Arbeiterkind ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Damit ging er ein zweites Mal nach Harvard, diesmal an die Harvard Medical School. Er konnte sich die damaligen jährlichen Studiengebühren von 17.851 US-Dollar und die zusätzlichen Gebühren und den Aufenthalt leisten und erwarb dort 1995 seinen zweiten Doktortitel Gesundheitsökonomie und Epidemiologie. Auch die Medical School wird, wie die anderen Institute der privaten Elite-Universität, vor allem von superreichen Unternehmen finanziert, so vom ex-ukrainischen Multimilliardär Blavatnik, Immobilien, Öl, Kohle, Plastik, Medien, mit 32 Milliarden Dollar Vermögen an 46. Stelle der reichsten Menschen, von der Stiftung des Zuckerberg-Ehepaars, Chan Zuckerberg Initiative, Facebook, Meta, Mark Zuckerberg, an 5. Stelle der reichsten und der zu jeder ordentlichen Verschwörung gehörenden Bill und Melinda Gates Foundation. BMGF Gates an 1. Stelle der Reichsten. Das TH Chan Institute of Public Health kann sich rühmen, dass Absolventen 16 Mal den Nobelpreis bekamen und dass andere Absolventen Gesundheitsminister zahlreicher Staaten wurden. Namentlich genannt werden Afghanistan, Taiwan, Indien, Indonesien, Kolumbien, Argentinien, Papua-Neuguinea und nun auch, was gut in diese Reihe passt, der Gesundheitsminister des ebenso lernbegierigen Vasallenstaats Deutschland. Gesundheitsökonomie. Lauterbach gutachtet für das Bayer-Medikament Lipobay. Die wissenschaftliche Ökonomie des Gesundheitswesens nach neoliberalen Standards wurde vor allem in den US-Elite-Universitäten Yale, Johns Hopkins und Harvard entwickelt. Ökonomie besagt, orientiert an den Interessen der privatkapitalistischen Eigentümer von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Versicherungs- und Pharmakonzernen, auch der Privatunternehmen allgemein. Der Arbeitsschutz wurde demontiert, auch durch systematische Auslagerungen in Niedriglohnstaaten. In den USA begann das unter Präsident Reagan, fortgesetzt unter Bill Clinton, in der EU folgten Tony Blair und Gerhard Schröder. Auch die in Harvard führend entwickelte Gesundheitsökonomie, von Lauterbach vor Ort eingesogen, kam so nach Deutschland und Köln und wurde zum Instrument von Beratern und Unternehmen und der Bundesregierung. So wurde Doppeldoktor 1998 an der Albertus-Magnus-Universität Köln zum Professor und Direktor des nach US-Vorbild neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie ernannt. Erste Proben seines neuen Könnens lieferte er mit Medikamentenstudien im Auftrag deutscher Pharmakonzerne. Dafür kassierte er allein im Jahre 2000 über 800.000 Euro. So hatte er auch zugunsten des Cholesterinsenkers Lipobay gegutachtet. Er, das heißt der Cholesterinsenker Lipobay, nicht Lauterbach, musste dann allerdings wegen gewinnbringend verdrängter Todesfolgen vom Hersteller Bayer AG 2001 vom Markt genommen werden. Der politische Opportunist. Von der Kohl-CDU zur Schröder-SPD. 1998 bildete Gerhard Schröder die Regierungskoalition aus SPD und Grünen. Arbeitersohn Schröder war nicht in Harvard, sondern zuständigkeitshalber regelmäßig in New York, eingeladen von seinem Freund Sandy Weill, Chef der damals größten Wall Street Bank, der Citigroup. Mit dem Agenda 2010-Paket aus Unternehmenssteuer, Gesundheits-, Arbeits- und Rentenreformen versprach der neue Kanzler den Investoren günstige Bedingungen. Dazu kamen Privatisierungen in allen Bereichen der Infrastruktur, Autobahnen, öffentliche Gebäude, Gesundheit, Renten, Arbeitsvermittlung sowie die staatliche Dauerbeauftragung privater Beraterkonzerne wie McKinsey, PwC, Ernst & Young, Freshfields. Die SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die ebenfalls an der RWTH Aachen studiert hatte, berief 1999 Lauterbach in den Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen. Gleichzeitig wurde der Harvard-Doktor enger Berater der Ministerin. Wir telefonieren täglich mehrmals, so der selbstgefällige Influencer. Als er merkte, dass das US-Vorbild in der Schröder-Regierung griff, hatte er nach Harvard ein erneutes Erweckungserlebnis. Er trat aus der CDU aus und 2001 in die SPD ein. Das christianisierte Arbeiterkind folgte seinem neuen sozialdemokratischen Glauben auch darin, dass die SPD ihre hauptsächliche Ziel- und Wählergruppe der abhängig Beschäftigten so zu entrechten und zu schädigen vorhatte, wie es keine CDU bis dahin auch nur entfernt gewagt hätte. So trat das christianisierte Arbeiterkind in die jetzt bessere Unternehmerpartei SPD ein und wirkt hier seitdem kräftig an den führenden Stellen mit. Der Einpeitscher 1. Endlich die Fallpauschale konsequent durchziehen. In der Gesundheitsreform von 2000, Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, war festgelegt worden, Krankenhäuser sollen auf leistungsorientierte Entgeltsysteme umstellen, also privatisieren und Kosten einsparen. Aber da polemisierte noch im selben Jahr Lauterbach als Direktor seines Kölner Instituts gegen die zögerliche Anwendung der Fallpauschalen DRG. Man solle sich in Deutschland endlich am konsequenten US-Vorbild orientieren. Die Fallpauschalen hatten zum Programm von US-Präsident Ronald Reagan in den 1980er Jahren gehört. Konzipiert waren sie in der anderen privaten Elite-Universität in Yale. 2003 galten dann die Fallpauschalen auch in Deutschland gesetzlich. Dass die Fallpauschalen wesentlich dazu beitragen, das US-Gesundheitssystem zum teuersten und zugleich asozialsten der Welt zu machen, mit einem Heer überstresster Pfleger, mit ungezählten Millionen schwerer und nie behandelter Krankheiten, auch bei einer unbekannt bleibenden Zahl berufsbedingter Krankheiten, davon kein Wort bei unserem Harvard-Professor. Und gleichzeitig strahlen die Nobelpreisträger von den US Medical Schools und den Schools for Public Health ihren nobelpreisträchtigen Ruhm in die Welt. Der Einpeitscher 2. Die Riester-Rente zur Pflichtrente machen. Mit dem Rentenprivatisierer Professor Bernd Rürup veröffentlichte Lauterbach 2002 das Programm »Weichenstellung für die Zukunft – Elemente einer neuen Gesundheitspolitik«. Die Regierungsberater forderten Öffnung des Gesundheitswesens für Privatunternehmen. Krankenkassen sollen die kostengünstigeren Krankenhäuser bevorzugen, Eigenbeteiligungen der Patienten zusätzliche Versicherungen. Die Privatisierung sollte aber nicht auf das Gesundheitssystem begrenzt bleiben. Lauterbach wurde 2002 auch Mitglied der Rürup-Kommission. Die Renten müssen neu gestaltet werden, und zwar nach der Leitlinie Senkung der Lohnnebenkosten. Sie schlugen vor, Anhebung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre. Bestimmte Gesundheitsleistungen nur noch gegen zusätzliche Beiträge. Lauterbach behauptete, gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters gewesen zu sein, aber der Opportunist trug das Gesamtkonzept mit. Und die gesetzliche Rente muss, so die Kommission, ergänzt werden um eine zusätzliche private Rente. Aus letzterem wurde bekanntlich die Riester-Rente. Die Kommission hatte sie als freiwillig empfohlen, aber Lauterbach gab auch hier den Einpeitscher. Er forderte anschließend die allgemeine Riester-Pflicht. Röntgenklinikum AG stellt Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Der SPD-geführte Senat in Berlin begann 2001 mit Hilfe der Unternehmensberater McKinsey und Roland Berger die Durchprivatisierung des größten und renommiertesten Klinikums in Deutschland, der Charité. Die Forschung glotzte nach Harvard, während gleichzeitig ein Dutzend auch hygienerelevanter Dienste wie Reinigung, Küche, Reparaturen und innerhäusige Transporte in private Niedriglohnfirmen ausgelagert wurden. Charité Facility Management, CFM. Gleichzeitig bekamen die damals noch wenigen privaten Klinikketten Aufwind. Die größte war die Rhön-Klinikum AG, seit 1989 die erste börsennotierte Klinikkette in Deutschland. Sie war mit 23 kleinen Krankenhäusern noch sehr klein im Vergleich zu den heutigen Marktführern Helios, Asklepios und Sana, brachten aber durch Prozessoptimierung von Personaleinsparungen schon im Jahre 2000 einen Gewinn von 68 Millionen Euro. Vorstandschef war der CDU-Politiker Wolfgang Pföhler, der nach einer Station beim Baukonzern Bilfinger Berger als Bürgermeister von Mannheim schon mal die städtische Klinik ausgegründet hatte. Die Rhön-Klinikum AG unterhielt sofort zur Schröder-Regierung strategische Kontakte. So stellte das Unternehmen 2001 seinen Bereichsleiter Dr. Klaus Theo Schröder, der gerade in den Vorstand aufrücken wollte, unbürokratisch von seinem Vertrag frei. Darum hatte Gesundheitsministerin Schmidt in einem persönlichen Telefonat gebeten. Schröder wurde ohne jegliche Übergangsfrist ihr Staatssekretär. Regierungsberater Lauterbach im Aufsichtsrat der Rhön Klinikum AG. Die strategischen Kontakte verliefen auch in die Gegenrichtung. Regierungsberater Lauterbach wurde im selben Jahr 2001 Mitglied im Aufsichtsrat der Rhön Klinikum AG. Er gewann noch an politischem Gewicht, als er 2005 für seine neue Partei SPD auch Mitglied des Deutschen Bundestages wurde. Lauterbach blieb bis 2013 im Aufsichtsrat. Neben ihm saß beispielsweise Dr. Brigitte Mohn vom Bertelsmann-Konzern und dessen Stiftung, die seitdem zum einflussreichsten Lobbyisten für die Privatisierung des Gesundheitssystems aufrückte. In dieser Phase expandierte Rhön Klinikum wesentlich schneller als zuvor, dann auch in Ostdeutschland. Beim Börsengang 1989 hatte die AG 670 Beschäftigte, 2006 waren es 30.000. Der Konzern wurde Tummelplatz für internationale Investoren und reiche Familien. In der Zeit Lauterbachs wurde Deutschland in der EU zum Privatisierungsführer bei Krankenhäusern. So steigerte Rhön Klinikum die Zahl der Patienten, aber die Zahl der Beschäftigten, auch bei Ärzten, aber besonders beim Pflegepersonal, wurde nur zu einem Bruchteil erhöht. Die Lohnspreizung, auch durch Auslagerung in Billigfirmen, nahm zu und die Qualität der Gesundheitsversorgung nahm ab. Vom Börsengang profitierte auch die adlige bayerische CSU-Familie derer zu Gutenberg. Sie hielt zunächst 26,5% der Aktien. Die stiegen durch die Politik von Schröder, Schmidt und Lauterbach an Wert. So konnten die Gutenbergs ihren Anteil für 260 Millionen an die Hypo-Vereinsbank verkaufen. Und so konnte die Bild-Zeitung später berichten, dass der neue Verteidigungsminister Theodor zu Gutenberg zugleich mehrfacher Millionär sei. Leuchtturmprojekt. Auch Universitätsklinikum privatisieren. Bei allem Privatisierungswahn, an den Verkauf von Universitätskliniken mit ihrem allgemeinen Versorgungsauftrag wagte sich sonst niemand, weder in Deutschland noch europaweit, bis heute. Damit das trotzdem zustande kam, brauchten Lauterbach und Co. einen besonders kapitalfreudigen Partner. Das war Roland Koch, am politisch besonders rechten Rand stehender CDU-Ministerpräsident von Hessen, zu viele kriminelle Ausländer. Ein Privatisierungsfundamentalist, der nach seiner Amtszeit zum Chef seines Hauptkunden wurde, des Baukonzerns Bilfinger Berger. Die Landesregierung unter Koch verkaufte Regierungsgebäude und mietete sie teuer zurück. Die umfangreichste Privatisierung von Schulen in Deutschland ging während seiner Regierungszeit in Hessen durch. 90 Schulen im Landkreis Offenbach, die Mieten verdoppelten sich, entgegen dem Vertrag, der Landkreis musste eigenes Personal entlassen. Koch war in Deutschland der Erste, der auch ein Gefängnis nach dem PPP-ÖPP-Muster privatisierte. 2004 die Justizvollzugsanstalt Hünfeld. Damit war Koch der seelen- und kapitalverwandte Partner für den Harvard-Influencer. Der erstmalige Verkauf von Unikliniken sollte ein Leuchtturmprojekt werden. Damit es sich lohnte, ließ Koch erst einmal die zwei Universitätskliniken von Gießen und Marburg zur UKGM GmbH zusammenlegen, mit 9.000 Beschäftigten. 2006 kaufte Rhön Klinikum AG 95% der GmbH für den Spottpreis von 112 Millionen Euro. Das Land behielt einflusslose 5% der Anteile, das ist auch heute noch so. UKGM erste Krise. Personalabbau und neue Staatszuschüsse. Zwar hatte Rhön Klinikum im UKGM auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2010 verzichtet, baute aber sofort Personalstellen ab. Befristete Stellen wurden nicht wiederbesetzt. Rentennahe Beschäftigte schieden mit Abfindungen aus. Die Beschäftigten in Küche, Reinigung und Wäscherei wurden in Niedriglohnfirmen ausgegliedert. Schon 2 Jahre nach der Privatisierung beklagte Betriebsratsvorsitzender Klaus Handschuhr: Die Arbeitsbelastung ist enorm gestiegen, viele fürchten um ihren Job. Wissenschaftliches Personal wurde für die Patientenversorgung herangezogen. Wegen der Fallpauschale wurden Apparatemedizin und aufwendige Operationen bevorzugt. Von 2006 bis 2010 wurde die Zahl der stationär nach Fallpauschale behandelten Patienten im UKGM um 20% gesteigert. Aber die Zahl der Ärzte nur um 11% und die Zahl der Pflegenden nur um 2,9%. Zur Gewinnsteigerung wurden immer mehr migrantische Beschäftigte angeworben. Dazu wurde auch der private Klinikkonzern Asklepios herangezogen. Für seine Schnellausbildung holte er pflegendes und ärztliches Personal auch von weit außerhalb der EU, vor allem von den Philippinen. So zahlte Rhön Klinikum 2008 an die Aktionäre 8 Millionen Euro an Gewinnen aus. Gleichzeitig wurden Forschung und Ausbildung zurückgefahren, Unterricht für die Medizinstudenten in Marburg und Gießen fiel aus. Die Zahl der Doktorarbeiten ging zurück. Trotzdem war 2012 die Krise da, denn der Eigentümer investierte zu wenig und hoffte auf den Helferstaat. Klischee-mäßig erhielten die Berater von McKinsey den Auftrag zur Leistungssteigerung, um das strukturelle Defizit zu beheben. Neue Investoren nutzten die Gelegenheit. Kurzzeitig stieg die Wall Street Bank Goldman Sachs ein, ebenso der Pharmakonzern B. Braun Melsungen. Die private Klinikkette Asklepios brachte es auf 10% der Aktien. Anders als im Kaufvertrag vereinbart, sagte die Landesregierung unter Koch-Nachfolger Volker Bouffier, CDU, ab 2012 jährlich bis zu 13 Millionen an Investitionshilfe zu. Dazu noch einen Strukturausgleich von jährlich 3 Millionen. Insgesamt also ein voller Erfolg für die Gesundheitsökonomie à la Harvard. 2021. Insolvenz des UKGM. Mithilfe des Abbaus und der staatlichen Zuschüsse zahlten sich die Aktionäre der Rhön Klinikum AG von 2015 bis 2019 insgesamt 278,2 Millionen Euro an Gewinnen aus. Wozu noch 10 Millionen für die Mitglieder des Aufsichtsrats und über 20 Millionen für die aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglieder hinzukamen, sowie 6 Millionen für die Wirtschaftsprüfer PwC und die ungenannten Honorare für McKinsey. 2019 zeichnete sich die Insolvenz ab. Asklepios ergriff 2020 die Gelegenheit und übernahm billig die Mehrheit an Rhön Klinikum. In der Pandemie wurde die Überlastung des Personals am UKGM noch gesteigert. Überstunden und Überlastungsanzeigen nahmen noch zu bei der Pflege, aber auch bei den Ärzten und dem wissenschaftlichen Personal. Der Krankenstand ist hoch, mehrere wechseln seit 2021 deshalb in Teilzeit, andere wechseln zu Leiharbeitsfirmen. Gegen die Kündigungswelle und für neues Personal in Notaufnahme und Intensivstationen wirbt der Konzern seit Oktober 2021 mit 5.000 Euro Prämien für eine Beschäftigungsdauer von mindestens 2 Jahren. Ein ebenso drastisches wie hilfloses Eingeständnis des Scheiterns. Arbeitsüberlastung und ausbleibende Geräteinnovation gefährden die Patientenversorgung. So bilanzierte im Januar 2020 der Klinikdirektor in Gießen, Werner Seeger. Staat zahlt 500 Millionen Euro für gescheiterte UKGM-Privatisierung. Seit 2009 hatten Beschäftigte, die Gewerkschaft Verdi, Ratspolitiker und Bürger mit Initiativen wie Notruf 113 und Gemeinsam für unser Klinikum demonstriert, Unterschriften gesammelt und den Rückkauf der UKGM gefordert. Am 9.11.2021 wurde die vom Pfleger Marc Müller initiierte Petition zur Rückführung des UKGM in öffentliches Eigentum mit 18.000 Unterschriften an den Landtag übergeben. Stattdessen lässt sich die christlich-grüne Landesregierung weiter erpressen. Die grüne Wissenschaftsministerin Angela Dorn sagte, eine 500 Millionen Euro zu ab 2022 zu zahlen, 10 Jahre lang bis 2031, die jährliche Zahlung ansteigend von 45 bis 54 Millionen Euro, während Asklepios als Haupteigentümer sich bisher zu gar nichts verpflichtet. Im Aufsichtsrat regieren jetzt die Vertreter von Asklepios. Vorsitzender ist Dr. Jan Liersch, gleichzeitig Chef der Schweizer Luxushotelkette Montreux Palace SI. Hinzu kam eine Vertreterin des interns ebenfalls hochprivatisierten Klinikums Charité. Brigitte Mohn von Bertelsmann ist natürlich sowieso weiter dabei. Lauterbach, gut eine 500.000 Aufsichtsratstantiemen. Für Lauterbach fielen für seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Rhön Klinikum AG von 2001 bis 2013 etwa eine 500.000 bis 750.000 Euro an Tantiemen an. Im Krisenjahr 2012 waren es beispielsweise 64.000 Euro, im Jahr davor 62.000. Als der Zoll bei einer Razzia ermittelte, dass Putzkräften keine Überstunden bezahlt wurden, verweigerte der Konzernaufseher Lauterbach jeglichen Kommentar und sowieso jegliche Mithilfe bei der rechtsstaatlichen Klärung oder gar Abhilfe. In der Pandemie schwurbelt er gefühlig von den vulnerablen Gruppen, aber die von ihm selbst mitverantworteten prekären und selbst gesundheitlich gefährlichen Arbeitsverhältnisse, die kümmern ihn nicht, damals nicht und auch heute in der Pandemie nicht. Eine Anfrage vom 27.01.2022, wie er seine Mitwirkung bei der UKGM-Privatisierung zumindest nachträglich beurteilt und ob er seine unverdienten Aufsichtsratstantiemen in einem Fonds zugunsten von entlassenen UKGM-Beschäftigten einzahlt, ließ der sonst blitzschnell reagierende, beredte Influencer unbeantwortet.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.